Es gibt sechs Grundsätze, die für die Ausführung rein hingebungsvollen Dienstes förderlich sind. Begeistert sein, sich bemühen mit Vertrauen, geduldig sein, handeln nach regulierenden Prinzipien, wie beispielsweise Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, über Krishna hören, über ihn chanten und sich an ihn erinnern. Aufgeben der Gemeinschaft Lichtgottgeweihter und folgen in den Fußspuren vorangegangener Acharyas. Diese sechs Prinzipien gewährleisten unzweifelhaft den vollen Erfolg in reinem, hingebungsvollen Dienst. Erläuterung. Hingebungsvoller Dienst ist keine Sache sentimentaler Spekulation oder eingebildeter Ekstase. Seine Substanz ist praktische Tätigkeit. Srila Rupa Goswami definiert in seinem Bhakti Rasamrita Sindhu hingebungsvollen Dienst wie folgt: Anyavilashita Shunyam Jnana Kamadhyanavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti oder reine Hingabe an den höchsten persönlichen Gott Sri Krishna bedeutet, hingebungsvollen Dienst zu leisten, der das Wohl des Herrn zum Ziel hat. Dieser hingebungsvolle Dienst soll in jedem fremden Motiv, soll von jedem fremden Motiv frei sein und ohne fruchtbringendes Karma, unpersönliches Jnana und andere selbstische Wünsche ausgeführt werden. Bhakti ist eine Art von Kultivierung. Sobald wir von Kultivierung sprechen, müssen wir uns auf Tätigkeiten beziehen. Kultivierung der Spiritualität bedeutet nicht, müßig dazusitzen, um sich in sogenannter Meditation zu üben, wie manche Pseudo-Yogis lehren. Solch müßige Meditation mag für diejenigen gut sein, die keine Kenntnis vom hingebungsvollen Dienst haben. Und aus diesem Grunde wird solche Meditation bisweilen empfohlen, um ablenkenden materialistischen Tätigkeiten vorzugehen. Meditation bedeutet, alle unsinnigen Tätigkeiten zumindest vorübergehend einzustellen. Hingebungsvoller Dienst bedeutet jedoch nicht nur, alle unsinnigen weltlichen Tätigkeiten aufzugeben, sondern beschäftigt uns auch in bedeutungsvollen, hingebungsvollen Aktivitäten. Soweit dann geht es, weil es eine riesige Erläuterung, die wir heute unmöglich durchbekommen. Ich überspringe mal ein paar Teile. Ja, also wir haben jetzt gelernt, dass hingebungsvolles Dienst nicht einfach nur die Aufgabe von weltlichen Tätigkeiten beinhaltet, sondern vielmehr die Annahme von spirituellen Tätigkeiten. Und jetzt zitiert Srila Prabhupada einen Vers, der unsere Situation in der materiellen Welt treffend bezeichnet. Es heißt: Brahmanda Brahmitikona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. Im Laufe der Wanderung durch die universale Schöpfung Brahmas mag eine vom Glück begünstigte Seele den Samen der Bhakti-Lata, der Kletterpflanze des hingebungsvollen Dienstes, empfangen. Es geschieht all dies durch die Gnade des Guru und die Gnade Krishnas. Die materielle Welt ist ein Ort der Beengung für die Lebewesen, die von Natur aus Anandamaya oder freudesuchend sind. Sie wollen im Grunde von der Beengung dieser Welt bedingten Glücks frei sein. Doch da sie den Vorgang der Befreiung nicht kennen, sind sie daran gebunden, von einer Lebensform zur nächsten und von Planet zu wandern. So wandern die Lebewesen durch das materielle Universum. Wenn eine vom Glück begünstigte Seele mit einem reinen Gottgeweihten zusammenkommt und ihm geduldig zuhört, beginnt es, dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zu folgen. Eine solche Gelegenheit wird einem Menschen geboten, der aufrichtig ist. Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein bietet eine solche Möglichkeit der Menschheit im Allgemeinen. Wenn man so glücklich ist, diese Gelegenheit der Betätigung im hingebungsvollen Dienst zu nutzen, steht das Tor zum Pfad der Befreiung sogleich offen. Man soll diese Gelegenheit, nach Hause zu Gott zurückzukehren, mit Begeisterung wahrnehmen. Ohne Begeisterung kann man nicht erfolgreich sein. Selbst in der materiellen Welt muss man mit seinem jeweiligen Tätigkeitsbereich sehr begeistert sein, um Erfolg zu haben. Ein Student, Geschäftsmann, Künstler oder jeder andere, der nach Erfolg strebt, muss mit Begeisterung arbeiten. Ebenso muss man im hingebungsvollen Dienst sehr begeistert sein. Begeisterung bedeutet tätig sein. Doch tätig sein für wen? Die Antwort lautet, dass man stets für Krishna tätig sein soll. Krishna Takila Cheshta. Krishna Takila Cheshta. So, und dann wird Srila Prabhupada mit der langen Erläuterung fort. Wer sie heute vertiefen möchte, sie ist im dritten Vers von diesem Taschenbuch, den Nektar der Unterweisung, zu finden. Ich möchte heute sehr gerne auf das Thema Begeisterung mich fixieren. Mit all meiner Kraft. Denn wir befinden uns am ersten Tag unseres traditionell gewordenen Ferienlagers. Wir haben eine Woche vor uns und wir können diese Woche auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Ein Ferienlager wie dieses ist auch immer ein kleines vedisches Dorf. In einem vedischen Dorf gibt es unterschiedliche Bereiche. Da gibt es den Bereich am Fluss, wo die Wäsche gewaschen wird. Dort gibt es die Felder, auf denen die Nahrungsmittel angebaut werden. Dort gibt es die Haushalte, in denen die Familien leben, die Klöster, in denen die entsagten Mönche, die Brahmacharis, leben. Und es gibt auch den Tempelbereich, wo alle zusammenkommen mit dem Zentrum Krishna. So ist auch auf diesem Sommerferienlager oder diesem spirituellen Camp Verschiedenes da. Es gibt die Pizzeria in einer Ecke, die Jugendlichen, die sich austauschen und unter kundiger Leitung sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Ich kenne das Programm da noch nicht so gut. Es gibt einen kulturellen Bereich auf diesem Ferienlager, Kunst, Theater. Ich glaube, heute Abend ist ein solches Theater geplant von unserer Smaranam Theatergruppe. Es gibt das Tempelprogramm und so weiter. Es gibt die Wälder, in denen man sich zurückziehen kann und sich verlieben könnte. Es gibt das Kino in der nahegelegenen Stadt. Es gibt ich glaube, diejenigen, die mich schon kennen, sind an meinen etwas ungewöhnlichen Vortragsstil schon gewöhnt. Es ist wie ein Dorf mit den verschiedensten Möglichkeiten. Wir können alles tun. Wir können sündigen und wir können den Weg der Heiligen folgen. Wir können uns bemühen und wir können uns ganz und gar gehen lassen. Wir können Mittelwege nehmen, extreme Wege. Wir können uns beschweren. Ach, die Unterbringung ist mies. Und ich höre das Schnarchen meines Nachbarns in unmittelbarer, sehr gut akustisch wahrnehmender Deutlichkeit neben mir. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und wir können uns, oder es ist gut, sich am Anfang eines solchen Ferienlagers genau zu fragen, was genau für Möglichkeiten möchte ich wahrnehmen. Ich bin in ein Dorf gekommen. Wo sind die Stationen, die mich ganz besonders interessieren? Was möchte ich ganz besonders? Und ich denke, dass uns sehr bei der Entscheidung und damit der Nutzung dieser 7 Tage in unserem Leben helfen kann, dieses Prinzip der Begeisterung. Srila Prabhupada sagt hier sehr, sehr nice, also sehr interessant. Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein bietet eine Möglichkeit der Menschheit im Allgemeinen. Wenn man so glücklich ist, diese Gelegenheit der Betätigung im hingebungsvollen Dienst zu nutzen, steht das Tor zum Pfad der Befreiung sogleich offen. Man soll diese Gelegenheit, nach Hause zu Gott zurückzukehren, mit Begeisterung wahrnehmen. Ohne Begeisterung kann man nicht erfolgreich sein. So, im Krishna-Bewusstsein oder besonders in dieser Ferienwoche, ich meine, wir wollen uns einfach mal auf diese Zeit fixieren und von da dann weitergehen, gibt es die einzigartige Möglichkeit, Impulse und Inspiration aufzunehmen für unser spirituelles Leben. Und diese Tätigkeit sollten wir mit Begeisterung wahrnehmen. Wir sollten begeistert sein von der Möglichkeit, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Was versteht ihr unter Begeisterung? Eine Frage. Ja, Peter. Sich angezogen fühlen, mit Herzen dabei sein. Einen freudvollen, berauschten Zustand zu erleben. Weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist. Was versteht ihr unter Begeisterung?
An nichts anderes mehr denken.
Oh, an nichts anderes mehr denken können. Gar nicht mehr aufhören wollen. Oh, ja, schick aber. Sich steil in etwas hereinzustürzen, ohne die negativen Dinge zu sehen, sondern nur die positiven. Sorry, das eine Wort habe ich gerade dafür. Das ist so schön schweizerisch, deswegen habe ich es gesagt. Ja, bitte. Dem Geist eine Aufgabe eingeben. Das ist Begeisterung.
Andere inspirieren.
Andere inspirieren können sie, ja. Gut, du sprichst, ja. Ist damit so alles gesagt, was ihr auch die anderen, die noch nichts gesagt haben, so meinen? Ja, ich glaube ja. Dankeschön. Ja. Wenn ich aufgefordert sein würde, darüber zu sprechen, was meine persönliche Definition von Begeisterung ist, würde ich zunächst einmal sagen, ich persönlich empfinde es als eine Energie, eine Kraft, die einem hilft, über Hindernisse hinwegzugehen, ganz gleich wie groß sie sich dem der unmittelbaren Wahrnehmung darstellen. Begeisterung für mich ist auch etwas, was mich mit dem Bereich des Spirituellen verbindet. Vor ein paar Tagen hörte ich wieder eine Vorlesung, wo Prabhupada sagte, das Wort unmöglich ist eigentlich ein Wort im Wörterbuch von dummen Menschen. Und wie so oft schon fragte ich mich, das Wort unmöglich, also unmöglich gibt es anscheinend nicht im Wort eines, im Wortschatz eines spirituellen Menschen. Und als ich darüber dann mehr nachdenkte, kam es sehr deutlich zum Vorschein. Also, dass es sehr schwierig ist, diesen Satz zu verstehen. Und ich hörte dann eine Vorlesung von einem unserer Maharajas, der jetzt leider den Körper aufgegeben hat, uns verlassen hat, der sagte, der Grund, weswegen es nicht unmöglich etwas gibt, was unmöglich ist im Leben, spirituellen Leben ist, dass Sri Krishna, der überall gegenwärtig ist, also überall zu jeder Zeit und in jeder Situation und an jedem Ort dem Devotee helfen kann in seinem spirituellen Leben. Und ein Devotee, der mit festem Vertrauen das versteht, dass Sri Krishna in jedem Augenblick helfen kann, ist er begeistert, sagt er. Gauravinda Maharaj. Er ist begeistert, weil er keine Grenzen in dem Sinne kennt, die durch seine eigenen Schwächen gegeben werden. Begeisterung an einer Tätigkeit oder an einer Aufgabe verliert man in dem Augenblick, wo man sich dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen fühlt. In dem Augenblick kann man nicht mehr begeistert sein. Man fühlt, dass man der Aufgabe nicht gewachsen ist und ist traurig darüber, verspürt dann so eine Art Apathie oder Gleichgültigkeit. Ja. Wird vielleicht ein wenig lethargisch, sagt man, also unmotiviert. Dem, was Begeisterung entgegensteht, so erklärt Srila Bhakti Vinod Thakur, sind drei Faktoren. Zunächst einmal Gleichgültigkeit, weil man sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Dann eine Art Untätigkeit, man ist wie gelähmt. Ein Mensch, der nicht begeistert ist, ist eben nicht in dem Zustand, den wir eben gehört hatten, dieses Gefühl, der fast einen berauschten Zustand, hast du gesagt, so hast du es definiert, nicht? Der so untätig ist, ein bisschen bedeckt. Und schließlich, als drittes, was der Begeisterung entgegensteht, ist Ablenkung. Nicht? Man fühlt sich plötzlich abgelenkt dann zu anderen Tätigkeiten. Nun im spirituellen Leben, im Krishna-Bewusstsein, möchte ich euch jetzt ein wenig tief mit einer Sache konfrontieren, die auftritt. Wird es auftreten, dass wir nicht begeistert sind? Es ist ein ganz natürlicher, leider, Zustand, dass wir von unserem, sagen wir mal, erleuchteten Zustand, unserem erhellten Bewusstseinszustand, immer wieder in einen Bewusstseinszustand rutschen, wo wir Gleichgültigkeit empfinden, vielleicht auch eine Art Untätigkeit. Wir sind nicht so, fühlen uns nicht so fähig, den Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes nachzugehen. Und wir werden dann uns auseinandersetzen müssen mit Ablenkung vom Pfade des Krishna-Bewusstseins. Andere Dinge werden uns wichtiger werden und so weiter. Der Grund, weswegen das unglücklicherweise natürlich ist, liegt in darin, dass es zwei Arten von Begeisterung gibt. Die des Beginners auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins und die desjenigen, der stetig geworden ist auf diesem Wege. Man nennt das in Sanskrit Utsaha Mayi, also die Begeisterung des Beginners. Utsaha Mayi wird auch als falsche oder sogar eingebildete Begeisterung erwähnt. Wie Prabhupada uns hier am Anfang des dritten Verses sagt, hingebungsvoller Dienst ist keine Sache sentimentaler Spekulation oder eingebildeter Ekstase. Zu Beginn des hingebungsvollen Dienstes oder zu Beginn des Pfades mag man eingebildete Ekstase verspüren. Mensch, ich bin jetzt schon vollkommen in ein paar, ich habe die Antwort eigentlich auf alle Fragen jetzt. Eigentlich sind die Menschen, die nicht im spirituellen Leben sind und nicht auf meiner Stufe, bemitleidenswert. Innerhalb kürzester Zeit werde ich ein reiner Gottgeweihter sein und über all meine Schwächen hinwegkommen. Es wird mir niemals so gehen, wie es mir einmal gegangen ist in meinem Leben. Und so kann ein solcher Devotee sogar nicht nur eine eingebildete Begeisterung verspüren, sondern regelrecht fanatisch werden. Ja, das gibt's. Soll vorkommen. Und so weiter. Utsaha Mayi. Dann auf dem Wege jedoch stellt sich ein, oh, es ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mein Herz gleicht in manchen Aspekten einer Kohlmine. Ganz gleich, wie lange man darin schrubbt, mehr und mehr schwarzer Kohlenstaub tritt zum Vorschein. Nicht? Und so kommt es doch vor, dass ich mehr und mehr und mehr diese Anfangsbegeisterung einer Art betrübten Realismus weicht. Soll vorkommen. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erklärt diese Anfangsbegeisterung mit einem interessanten Beispiel, welches auch gleichzeitig die Lösung für diesen alarmten Zustand der Begeisterung ausdrückt. Er sagt, zu Beginn des spirituellen Lebens gleicht die Begeisterung eines Anfängers sozusagen der Begeisterung eines jungen Brahmana Burschens, der ein Buch bekommt und jetzt mit dem Buch, mit dem Geben des Buches sehr eingebildet wird. Er sagt, oh, jetzt, dadurch, dass ich das Buch bekommen habe, kann ich lesen. Ich bin ein Erwachsener geworden. Auch einer von denen, die mit den Büchern rumlaufen. In Indien ist es so, dass mit dem Shastras herumzugehen für einen Brahmana auch eine Art subtile Selbstaufwertung bedeutet. Er ist ein Pandit, wird mit Pandiji angesprochen, o Gelehrter unter den Menschen, o wandelnde Verkörperung aller Halbgötter auf Erden. Das sind sehr ehrenhafte Titel, die ihm gegeben werden. Und der Brahmana, Bursche oder Knabe, denkt jetzt auch, ja, toll, jetzt bin ich auch ein solcher ehrenhafter Mensch geworden. Aber er kann noch nicht lesen. Und weil er nicht lesen kann, wird das Buch ihm nach einer gewissen Zeit nichts mehr geben und er legt es dann so ein bisschen beiseite und fühlt sich zu anderen Sachen wie vielleicht Spielzeugen angezogen. Nicht? Damit der Brahmana-Junge weiterhin enthusiastisch mit seinem Buch sein kann, wäre es notwendig, dass er das Lesen lernt. Dann gibt ihm das Buch zwischen den 1 Zentimeter Buchdeckern eine fortwährende Quelle der Inspiration. Nicht? Wenn wir ein Buch lesen können, gerade wie eine heilige Schrift, Nektar der Unterweisung, gerade wie dieses, werden wir in jeder Phase unseres Lebens neue Inspiration und neue Informationen bekommen. Das Buch wird uns leiten zu einer anderen Dimension der Wahrnehmung, einer spirituellen Wahrnehmung des Krishna-Bewusstseins. So, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Anfangsenthusiasmus erhalten bleibt und sogar verstärkt wird, müssen wir von den äußeren Aspekten des Krishna-Bewusstseins zu den inneren übergehen. Rein äußerlich, ich weiß noch, wie es bei mir war, ich war ein hoffnungslos hingegebener Rebell der materialistischen Gesellschaft, also meinen Lehren, da möchte ich mich im Nachhinein entschuldigen, das war nicht einfach für die und so weiter und so fort. Und damals, als wir zum Krishna-Bewusstsein kamen, eine ganze Freundesgruppe, wir kamen alle gleichzeitig, weil wir viele Dinge gleichzeitig machten im Leben, sagten wir uns, von all den Dingen, die far out sind, ist das Krishna-Bewusstsein mit großer Sicherheit am meisten far out. Und ich weiß noch den Tag der größten Zelebration in meinem Leben. Wir hatten beim Horten ein Stück Stoff eingekauft und wir wurden alle eingekleidet, die jungen Bhaktas aus Hamburg, Sasel und Poppenbüttel und Rahlstedt zusammen. Nicht? Und wir beschauten uns da mit diesen steifen Tüchern, die waren noch nicht richtig entstärkt. Stärke, also, und diese Doti standen also in der Kniegegend so ab wie so eine Schirmmütze, nicht? Das war aber ein Blick für die Götter. Und wir waren uns da an und waren richtig ein bisschen aufgeregt. Und jetzt war der Tag, wo wir auf den Jungfernstieg gehen würden. Es war unser Jungfernausflug auf dem Jungfernstieg. Das ist eine Straße in Hamburg, wo viele Leute am Tag bei sich drüber wälzen. So, ich weiß nicht, wir klingen da alle so ein bisschen beklommen. Und dann stellten wir uns stolz auf den Jungfernstieg auf in unserer neuen Tracht und die Leute schauten uns an. Viele unserer Freunde mit Es lebe Che Guevara gingen an uns vorbei und wir grüßten stolz zurück. Hare Krishna, Hare Bol. Oh du! Ja, ja. Und so weiter. Und ich weiß noch, wie gut wir uns alle fühlten in unserem aufgeblähten Bhakta-Stolz. Wir waren begeistert. Wir hatten etwas total aus dem Rahmen Fallendes entdeckt. Wir hatten den letztendlichen Protest an diese Gesellschaft, die wir als einen verfaulten Apfel empfanden, kundgetan. Nicht? Und waren also begeistert, dass auch mit so einer optischen, photogenen Art und Weise getan zu haben. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Und irgendwann einmal verabschiedeten sich dann doch nach einem Jahr die Freunde. Der Dodi war nicht mehr steif, sondern fiel in Falten herunter. Und die Begeisterung war nicht mehr da, es war hart, den Alltag im spirituellen Leben jeden Tag ins Gesicht zu sehen, die vier regulierenden Prinzipien einzuhalten, ohne Fehl und Ausrutscher, Mantra mit Aufmerksamkeit und ohne Vergehen täglich zu chanten, demütig zu sein, entsagt zu sein und so weiter. Es war schwierig. Und so verabschiedeten sich einer nach dem anderen. Wenige sind vom ursprünglichen Hamburger Tempel noch mit uns, weil der Enthusiasmus am Anfang nicht erhalten werden konnte durch die Kenntnis, sich mit spirituellem Leben in der Tiefe auseinanderzusetzen. Der spirituelle Pfad, so sagen die Upanishaden, ist ein sehr schmaler Pfad. Und ihn zu finden, geht nur durch Gnade. Dieser Pfad bewegt sich durch diese Welt hindurch. Und wir können ihn nur erwischen, wenn wir die Führung und die Unterstützung von großen Seelen haben. Krishnadas Kaviraj Goswami erklärt, meine Beine sind zittrig. Mein Körper zerbrechlich. Ich werde von Wunden des Neides und der materiellen Anhaftung stark gepeinigt. Ich brauche jetzt einen Stab, den Stab der Barmherzigkeit, der mir hilft, auf meinem Pfad zu bleiben und nicht von ihm wegzugehen. Der Weg des Krishna-Bewusstseins beginnt im Bewusstsein. Er beginnt nirgendwo in der Geografie dieser sterblichen und vergänglichen Welt. Er beginnt im Krishna-Bewusstsein, oder im Bewusstsein. Eigentlich beginnt er an dem Punkt der Anziehung, oder besser, an dem Punkt des Vertrauens. Wir müssen diesen Punkt finden irgendwo, diesen Ausgangspunkt in unserem Leben. Vertrauen ist also wichtig und durch Vertrauen, welches von Begeisterung beseelt wird, wird es uns möglich sein, diese Gleichgültigkeit, die wir haben seit unvordenklichen Zeiten, zu überwinden. Nicht? Ich möchte ein Beispiel geben, was Karunamayi uns gerade gibt. Karunamayi ist eingeschlafen. Ich habe mit Karunamayi eine fast brüderliche und schwesterliche Beziehung und ich weiß, dass sie mir das nicht übel nimmt, wie eine kleine Schwester dem großen Bruder. Aber wir müssen mit Beispielen arbeiten in dieser Zeit. Und Karunamayi hat uns eben das Beispiel gegeben, um der Vorlesung zu helfen. Was passiert beim Einschlafen? Meistens bei denjenigen, die von uns ein hohes intuitives Maß haben und auch diejenigen von uns, die ein bisschen gar nicht intuitiv sind, ist es so, dass plötzlich der Geist sich mit anderen Dingen befasst. Plötzlich denken wir, hören wir eine Vorlesung und wir hören sie ganz und gar anders, als sie wirklich gegeben wurde, weil der Geist ist ein bisschen weggegangen. Und dann plötzlich sehen wir vielleicht noch gerade ein Bild und schwupp sind wir im Bereich der Unaufmerksamkeit und nehmen überhaupt nichts mehr von unserer Welt wahr. So ist es auch im spirituellen Leben. Unser Geist fängt an, uns ganz subtil mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und wir rutschen dann durch dieses Thema, was uns beginnt, abzulenken. Es kann auch ein ganz spirituell gekleidetes Thema sein. Wir rutschen in einen Zustand der Ablenkung hinein, wo wir nicht mehr von der spirituellen Wirklichkeit etwas erfahren können. So, Begeisterung hilft uns, auf dem Weg zu bleiben. Diese Begeisterung wird genährt durch die Heiligen Schriften und durch spirituelles Wissen und vor allen Dingen aber auch darauf, dass wir immer wieder aufs Neue, auf unser Ziel und auf unsere Mission im Leben zu sprechen kommen. Wer nicht abgelenkt ist von seinem Lebensziel, muss begeistert sein im Krishna-Bewusstsein. Der schläft also nicht ein, wie so ein Bein, was dann nicht mehr gehen kann. die Ausrichtung auf unsere Mission, auf unsere Vision im Leben, auf unseren Elefanten, wie wir es im letzten Ferienlager definiert haben, kann uns helfen, immer wieder Begeisterung zu schöpfen. Ich möchte meine Ausführungen für heute enden. Mit der Geschichte, in dem Begeisterung am besten ausgedrückt wird, meiner Meinung nach. Es ist eine Geschichte, die Srila Prabhupada in der Bhagavad Gita wählt, die ich hier aber ein wenig noch weiter erzählen möchte, weil ich an die Urquelle gekommen bin. Sie handelt von einem Schatz, der am Ufer des Ozeans lebt und ein Bodennest gebaut hatte und was eines Tages von den Wellen des Ozeans ergriffen und fortgespült wurde. So, der Schatz war sehr traurig, weil seine ganze Brut in den Wogen des Ozeans war und sprach den Ozean anklagend an: Gib mir meinen Nest zurück. Ozean schwieg. Gib mir mein Nest zurück, oder ich werde dich angefangen von einer Minute austrinken. Ha, 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 klang es da aus dem Ozean. Versuch's doch mal. Der Spatz war sehr entschlossen. Er bekam diese Entschlossenheit durch seine Fixierung an die sein Ziel. Meine Kinder und mein Apartment schwimmt da draußen. So fing er an mit seinem kleinen Schnäbelchen Wasser zu nehmen und trippelt die Trappe zu entfernen und dann auszufallen zu lassen. Nun, als er das einige Zeit getan hatte und nicht aufgab, kam gerade Narada Muni vorbei auf seinem Weg zurück nach Krishna. Narada Muni, der ewige Weltenwanderer, sah das. Und als er Krishna sah, und Krishna ihn um Nachrichten von der Welt fragte, sagte Narada Muni: Ja, also unter den Menschen tut sich nichts Besonderes, wie immer. Aber da gibt es einen Spatz. Lass mich dir erzählen. Er erzählte ganz laut und guckte so ein bisschen neben Krishna hin und sah dort neben Krishna Garuda, den gefiederten König der Vögel. Und so redete er so ein bisschen in die Richtung über das Geschick des Spatzens. Garuda hörte sehr aufmerksam zu. Und als Narada Muni beendet war, sagte er so zu Krishna: Krishna, ich denke, weil unter den Menschen nichts Besonderes passiert, wirst du mich auch in der nahen Zukunft nicht brauchen. Ich werde mich mal gerade kurz verabschieden. Ich habe da so ein Projekt. Nicht? Und flog zum Ozean und schaute sich sein kleines Schwesterchen an, die Spatzenmama. Die rein und her ging. Das ist so, wenn das nie was werden, sagte sich Garuda. Also, Ozean, gib die Eier des Spatzens raus. Ich bin schließlich hier verantwortlich. Das ist meine kleine Schwester. Der Ozean meldete sich nicht zu Wort. Er reagierte mit Gleichgültigkeit und Apathie. Ozean, hast du mich nicht gehört? Wenn du nicht sofort die Eier gibst, dann kann ich nicht um deine sichere Existenz garantieren. Der Ozean schlich und so nahm Garuda eine seiner riesen Schwingen, die sich von hier bis nach Atlantis ausdehnt. Oder Atlantis gibt es inzwischen nicht mehr auf unserer Landkarte. Afrika. Und machte einmal. Und mit seinem dem Nachwind, den er erzeugte, flog der Sand in den Ozean und bildete eine Landzunge, die fromme Pilger noch immer aufsuchen. Die geht dabei Gujarat in den arabischen Ozean oder indischen Ozean. Indischen Ozean heißt es da, hinein. Und mit dem Flügelschwung wehte er so viel heiße Luft über den Ozean, dass der Ozean anfing zu verdunsten. Oh, sagte da der Ozean und kam mit einem weißen Bart, sehr imposant, mit Algen besetzt, heraus und brachte ganz demütig das Nest. Und sagte, hier ist es ja, ich hatte ja nur mal hier einen kleinen Versuch unternommen, wie lange ich das Nest tragen kann auf meinen Händen. Hier ist es natürlich selbstverständlich zurück, war ja auch von vornherein so rein so geplant überhaupt. So, nicht so kam es, dass der. Diese Geschichte wird benutzt, um zu zeigen, wie in dem Augenblick, wo man mit Entschlossenheit auf dem spirituellen Pfad ist, eine andere Kraft entfesselt wird, eine helfende Kraft von Krishna. Prabhupada sagt so schön knapp und deutlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Kennt ihr vielleicht aus eurer christlichen Vergangenheit. Wenn wir entschlossen sind im spirituellen Leben, werden wir Krishnas Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit von oben, die Hilfe von oben anziehen. Und auf diese Art und Weise werden wir mit großer Kraft ausgestattet werden. Nicht mehr unserer eigenen Kraft, sondern einer anderen Kraft. Und ein Devote, gerade wenn Schwierigkeiten sind, wird er enthusiastisch. Gerade wenn er seine Schwächen merkt, wird er enthusiastisch. Denn jetzt weiß er, ich muss mich Krishna mehr hingeben. Wenn ein Devote eine starke Aufgabe hat, sagt er, jetzt muss ich noch eine Stunde auf meinen Knien verbringen, damit ich Krishna um Hilfe bitte, sodass er mir hilft. Nicht? Wenn ein Devote merkt, es gibt eine Krise in seinem Leben, oder in ihrem Leben, ist er enthusiastisch. Wow, jetzt werde ich mich gerade Krishna hingeben, denn bald werde ich Zeuge sein von diesem Unleashen, dieser Freisewerdung, dieser göttlichen Kraft, die für alle Devotees wartet, die sich mit Entschlossenheit an ihn wenden. Nicht? Selbst Krisen kann ein solcher Devote gut verdauen mit einem erleichterten Bäuerchen wird er darauf reagieren. Eine Krise ist, habe ich einmal gelernt, der Zeitpunkt, an dem ein Patient entweder verstirbt, das ist rein medizinisch definiert, oder den endgültigen Weg zur Gesundung eigentlich nicht so sind. Selbst Krisen im spirituellen Leben, wenn man sie mit dem richtigen Paradigma sieht, helfen im Krishna-Bewusstsein voranzukommen, weil es einen Wendepunkt darstellen kann, wenn man sich an Krishna wendet. So, Hare Krishna, damit bin ich an das Ende meiner Vorlesung über Enthusiasmus gekommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch bitten, jetzt eure relevanten Fragen, die euch zu dem Thema aufgekommen sind, zu stellen. Ich möchte nochmal sagen für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir in diesem Ferienlager natürlich Enthusiasmus für das spirituelle Leben erzeugen möchten, habe ich mir gedacht, dass ich in den vorschreitenden Vorlesungen über unsere Beziehung zu Krishna spreche. Denn in dem Augenblick, wo ein Devotee sich über seine Beziehung zu Krishna und auch die Mittel, diese Beziehung zu aktivieren, bewusst wird, in dem Augenblick hat er einen grenzenlosen Enthusiasmus. Hare Krishna. Ja, Regina. Ja. My heart is like a coal mine. Das müsste man mal vertonen. Das ist ein Lied, was es noch nicht gibt. Ja. Ja. Ja, deswegen muss man zu der Vorlesung unserer Beziehung zu Krishna kommen. Nein, Lisa. Mit anderen Worten, was wichtig ist, ist eine ständige Reaffirmation. Was das in Deutsch bedeutet, ist eine Bestätigung, die man immer wieder aufs Neue findet. Das ist der Grund, weswegen wir täglich in Heiligen Schriften lesen. Nicht? Das Kind von Lesen, was Geburt nehmen soll im Schoß unserer spirituellen Existenz, das ist Smaranam. Smaranam heißt sich erinnern. Nicht? Dieses Kind wollen wir zur Welt bringen in unserem spirituellen Leben. Da brauchen sich die, das ist also natürlich etwas, was nicht geschlechterspezifisch ist, diese Geburt. Nicht? Wenn du dich nämlich erinnerst an Krishna, dann bleibst du auf der spirituellen Ebene. Aber jemand, der sich nicht an Krishna erinnert, kommt zu Fall. Jeden Tag wieder aufs Neue. Stolper die Stolper. Stolpert jeden Meter. Krach. So, um sich an Krishna zu erinnern, ist es ganz wichtig, regelmäßig zu lesen in den Heiligen Schriften. Katharin, vielleicht darf ich dich fragen, weil du so gut mit Worten bist. Reaffirmation, wie würde man das sagen? Eine erneute Bekräftigung, danke, das ist genau das Wort. Eine erneute Bekräftigung ist das regelmäßige Lesen. Wenn aber nur ein Tropfen aus dem Ölcontainer rausfällt, dann werden wir dafür sorgen, dass ihr einen schnellen Übergang habt. Ihr werdet jeweils zwei Wächter an eine Seite kriegen mit gezücktem Schwert. Und wenn die sehen, dass ihr einen Tropfen verschüttet, dann werden sie das Schwert der Gerechtigkeit sausen lassen. Oh. Sagten die Brahmanas, du hast ja eine Fantasie. Ging denn. So, auf der Mitte des Weges kam so ein Stier, der wild wurde und ihr wisst, wir in Indien, viele von euch waren ja da, beziehungsweise werden im Herbst dahin fahren. Der Brahmana wich also noch in letzter Sekunde aus, um nicht von dem Horn getroffen zu werden. Und so eine richtige 2 Liter von dem Öl, schwapp, flog ihm zuerst auf die Schulter, dann auf den Dodi des Wächters und dann auf den Boden. Der Wächter aber schaute ihn nur total lächelnd an. Weiter, 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 sagte der Wächter, du hast ja Ziel. erreichen. Und so ging es auch dem anderen Brahmana. Die Brahmana dachten, was ist jetzt los? Und gingen dann. Schließlich kamen sie zum König zurück mit den Köpfen auf den Rümpfen. Und der König sagte dann, so, schön euch zu sehen. Die Brahmana waren total verunsichert. Ich wollte euch eine Frage stellen. Wie hat euch mein Palast gefallen? Ja, wo ihr übernachtet habt. Ja, das mit dem, dieser Prachtpalast. Wir haben gar nichts gesehen, sagten die Brahmanas. Wir haben nur so eine Schlinge gesehen die ganze Zeit. Aha, sagte Janaka. Aber ihr habt doch meine Stadt gesehen. Wir haben euch die Marktplätze gefallen. Das Rathaus, die Versammlungsstelle, die kunstvoll angelegten Straßen. Also wir tun uns leid, sagen die Brahmanas, wir haben überhaupt nichts gesehen. Wir haben nur eben die Schärfe des Schwertes gesehen und ermessen. Und ein gewisses juckendes Gefühl oder Reizgefühl am Hals verspürt. Das war alles. Aha, sagte Janaka, Kamaraj. Das ist auch die Antwort auf eure Frage. Genauso wie ihr nicht eure Umgebung, eure Umgebung mit den Palästen und den ablenkenden Schaum und den Unterhaltungsmusikanten gesehen habt. Und genauso wie ihr nicht die Straßen gesehen habt, die Architektur der Versammlungsgebäude, die verschiedenen Finessen meiner königlich angestellten Architekten, Genauso sehe ich nicht diese Ablenkungen, die mich umgeben. Denn ich bin fixiert. Ich bin fixiert auf meine Beziehung zu Krishna und das Wiedererwecken dieser Beziehung. Und so bin ich zu dem geworden, wozu was die Leute an mir als selbstverwirklicht ausdrückt, aber ich bin noch lange nicht selbstverwirklicht. So, das ist eine Geschichte, die sehr diesen Punkt bringt. Die Brahmanas dachten nur an die Schlinge und das Schwert, weil sie fixiert waren. So kann auch ein Devotee in diesem Leben, der fixiert ist auf Krishna, der im Krishna-Bewusstsein fixiert ist, immer an Krishna denken und ihn nie vergessen. Krishna wird in den verschiedenen heiligen Schriften als sehr, sehr schön angegeben. Rupa Goswami sagt in einem sehr bekannten Vers, dass jemand, der seine Beziehung zu Krishna entwickelt, der einfach nur an Krishna denkt oder nur die Form Krishnas vor Augen hat, seine Anziehung an die materielle Welt verliert. Er drückt es so aus. Meine lieben Freunde, wenn ihr eure Anhaftung an die Gesellschaft, an Liebe, und er drückt verschiedene Beziehungen aus, weltliche Beziehungen, beibehalten wollt, macht nicht den Fehler, auf die wunderschöne Form Krishnas zu schauen. Macht nicht den Fehler, weil man sie dadurch verliert. In den heiligen Schriften werden verschiedene, sagen wir mal, Beispiele gegeben, um Krishnas Schönheit zu illustrieren. Er wird zum Beispiel, sein Gesicht wird verglichen mit dem aufgehenden Mond, dem Avinash Chandra, dem Mond, der niemals vergeht. Nicht? Sein Gesicht ist wie ein Mond. Wird gesagt, sein Körper ist wunderschön und süß, sein Gesicht ist noch süßer und noch schöner und sein Lächeln ist noch süßer und noch schöner. Und wenn dieses Lächeln transformiert wird in den Klang auf seiner Flöte, dann ist das so anziehend, wie man es nicht beschreiben kann. Die Gopis, die diesen Klang hören von Krishnas Flöte, verlassen ihren Haushalt und all ihre Beziehungen, um dieser höchsten Beziehung nachzugehen und sehen dann Krishna, wie er dort steht unter dem Vansivata-Baum in seiner dreimal geschwungenen Form. Nicht? Deswegen, meine lieben Freunde, wenn ihr weiter eure materiellen Beziehungen aufrechterhalten wollt, schaut nicht auf die Form von Krishna. Natürlich kann man Krishna mit keinen Objekten dieser Welt vergleichen. Nicht? Diese Vergleiche helfen uns, unseren Blick auf in die richtige Richtung zu fixieren. Zum Beispiel, wenn man einem Kind zeigen will, wo der Mond ist, macht man sagen, du, schau zwischen dem ersten und dem zweiten Ast. Der Mond ist aber nicht zwischen dem ersten und dem zweiten Ast. Ist ganz woanders, ist hoch am Firmament. Genauso kann man Krishna eigentlich nicht ausdrücken mit weltlichen Vergleichen, aber es hilft uns, in die richtige Richtung zu schauen. Und dort, wenn wir diese richtige Richtung in diese richtige Richtung schauen, dann haben wir ein Verständnis von Shri Krishna. Geht Shri Krishna auf in unserem Geist? Es gibt hier einen Vers im Chaitanya Charitamrita. Krishna trägt eine Perlenhalskette, die so wirkt, als habe er eine Kette weißer Enten um den Hals. Die Pfauenfeder in seinem Haar sieht wie ein Regenbogen aus. Und seine gelben Kleider gleichen dem Blitz am Himmel. Krishna ähnelt einer frischen Wolke und die Gopis erinnern an frisch gewachsenes Getreide auf dem Feld, auf das unablässig der Regen nektargleicher Spiele fällt. Die Gopis scheinen von Krishnas Strahlen des Lebens, die Gopis scheinen von Krishna Strahlen des Lebens zu erhalten, genau wie das Getreide von den Regengüssen Leben erhält. Nicht, das ist, stellt euch dieses Bild einmal vor, eine Gewitterwolke, die so schön schwarz ist, und da fliegen dann weiße Enten vorbei. Nicht, das ist wie die Perlenhalskette, Krishnas wunderschönen Körper. Dann taucht in dieser Gewitterwolke ein Blitz auf. Dieser Blitz ähnelt dem leuchtenden Dhoti von Shri Krishna. Und Shri Krishna ist bekannt dafür, dass er Blicke zu seinen Devotees schickt. Nicht? Diese gleichen den nektargleichen Regenschauern, die das vertrocknete Feld unseres Herzens, wie soll ich mich ausdrücken, bewässern. Rupa Goswami sagt es so, mein lieber Herr, meine liebe Herrin, mein lieber Krishna, meine liebe Gandharvika, Radharani, hier steht eine sehr unglückselige Seele vor euch. Ich bin ausgetrocknet von meinem Leben in der materiellen, von meinem Leben in der materiellen Welt. Ich weiß aber, dass in euren Herzen zwei kristallklare Seen sind. Das sind Seen eurer grundlosen Barmherzigkeit. Deswegen möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr einfach nur einmal einen Blick in meine Richtung schickt, als eine Garantie für ein Darshan, den ich in der Zukunft bei euch haben darf. Nicht so beten die Devotees, dass Krishna einen barmherzigen Blick in ihre Richtung wirft, der sie ernährt in ihrem spirituellen Leben und weiterbringt und vorantreibt im Leben. Nicht, Krishna zu sehen, ist so nektarhaft, und ich möchte damit jetzt enden. Zwei sehr nice Verse aus dem Matya Lila. 100 und ja. 102. Ja. Dass jemand, der ein Darshan von Krishna hat und Krishna nur sieht, sehr böse wird, dass seine Augen immer blinken und dazwischen kommen. Wenn jemand aufgrund der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes die Ergebnisse frommer Taten erhält und Shri Krishnas Gesicht sieht, kann er den Herrn mit den Augen genießen. Durch das Betrachten des nektargleichen Gesichtes Krishnas werden dann seine Begierde und sein Durst doppelt so groß. Weil man von diesem Nektar nicht genug trinken kann, wird man sehr unglücklich und tadelt den Schöpfer dafür, dass er uns nicht mehr als zwei Augen gegeben hat. Wenn der Betrachter von Krishnas Gesicht daher unzufrieden wird, denkt er, warum hat mir der Schöpfer nur zwei Augen gegeben und nicht Tausende und Millionen? Zudem werden diese beiden Augen noch vom Zwinkern der Augenlider behindert, das mich davon abhält, Krishnas Gesicht ständig zu sehen. So wirft man dem Schöpfer vor, langweilig und geschmacklos zu sein, weil er so lange strenge Askese ausgeübt hat. Ha, du hast wahrscheinlich zu viel extreme Askese ausgeübt und bist jetzt total vertrocknet und steif geworden, Brahma. Der Schöpfer ist nur ein gefühlloser Hersteller, der keine Ahnung hat, wie man erschafft und die Dinge richtig anordnet. Der Schöpfer sagt, diejenigen, die Krishnas schönes Gesicht sehen werden, sollen zwei Augen haben. Seht nur, wie gedankenlos diese Person ist, die sich noch als Schöpfer ausgibt. Wenn er mein Rat annehmen würde, gebe er demjenigen, der Shri Krishnas Antlitz betrachten will, Millionen von Augen. Wenn der Schöpfer diesem Rat folgt, würde ich sagen, dass er sein Fach versteht, aber nur dann. Nicht so reden die Votis, die ihre Beziehung zu Krishna entwickeln. Sie sind total one-pointed, könnte man sagen, auf das eine ausgerichtet. Das ist auch das Geheimnis, was Shri Krishna in der Bhagavad Gita angibt. Ein Devotee, der versteht, dass er seine Beziehung zu Krishna entwickeln will, der wird das zu seinem Projekt machen. Wichtiger als alles andere wird er das in die Priorität seines Lebens hineingeben. Das ist seine Lebensaufgabe, seine Mission. Und das denkt er, ohne von anderen Dingen abgelenkt zu werden. Genau wie es in dieser doch sehr intensiven Geschichte von Maharaj Janaka erwähnt wird. So, ich möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch das etwas gegeben hat. Ich sehe natürlich, dass auch viele meiner Zuhörer müde sind und möchte euch dazu einen kleinen Tipp geben. Es ist außer so spontanen Ereignissen, wo einfach der Fluss der Inspiration einen weit über Raum und Zeit trägt, ist es gut, wenn man rechtzeitig in die Horizontale geht, abends, um einfach am nächsten Tag viel zu haben von den zahlreichen Inspirationen. Gut, in den folgenden Vorlesungen, jetzt werde ich von den Coming Attractions sprechen, werden wir dann darüber sprechen, was jeder, wie jeder von uns schon auf der Stufe, wo er oder sie sich jetzt befindet, seine grundlegende Beziehung zu Krishna entwickeln kann. Nicht? Und dann werden wir über verschiedene spirituelle Übungen gegeben, sprechen, und dann werden wir über ein sehr, sehr wichtiges Geheimnis für jemanden, der seine Beziehung entwickeln wird, und dann sprechen. Das sind so Coming Attractions. Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Katrin? Ja, in der Erläuterung hat Prabhupada gesagt, man müsse erst Brahmana werden, um Vaishnava zu sein. Burijam Prabhu hat zu dieser gleichen Stelle Prabhupada einmal persönlich eine Frage gestellt. Srila Prabhupada antwortete damals, ja, ein Vaishnava wird zumindest die Eigenschaften eines Brahmanas haben. Er wird ein Gentleman sein. Und Burijan war unzufrieden damit und sagte, ja, aber ist ein Vaishnava nicht transzendental? wie du das vielleicht auch, oder wie man es denken könnte, Katrin, diese Vamde Brahmana, das ist doch nur eine Designation, eine Bezeichnung, die sich auf den physischen Körper bezieht. Ja, es stimmt so, dass der Devotee transzendental ist, aber seine Transzendentalität äußert sich nicht darin, dass er verlottert und unfähig ist, Prinzipien einzuhalten und bösartig und gestört durch Leidenschaft und Unwissenheit ist, wahnsinnig aufgebracht und verwirrt. Nicht? Die Transzendentalität eines Vaishnavas äußert sich schon darin, dass er solche Eigenschaften hat. Aber diese Eigenschaften des Brahmanas werden den Vaishnava niemals beengen. Es gibt zum Beispiel einen Devoti, Vamsidas Babaji, über den Srila Prabhupada mehrere Male spricht, der hatte total lange Haare, bis hier. Nicht, wenn der seine Opferung machte, dann nahm er manchmal eine verfaulte Eggplant, Aubergine, schnitte so das weg, was verfault war, und opfere das so mit den Händen zu seinen Gonitaitetis. Hier, bitte, es gibt was zu essen. Nicht? Und, er ging immer, wenn er ging, hatte er in seiner Hand so einen kleinen Gopal-Deti. Den trug er immer, der war immer in seiner rechten Hand. Und wenn ihn jemand eine Frage stellte, sagte er, also ich bin nicht in der Lage, so was zu beantworten. Und fragte Gopal, wie siehst du denn das? Sagte, Gopal sieht das so, deine Frage. Und der Weisung, die total verout waren und zum Beispiel auch Prophezeiungen, die genau zutrafen. So, man wusste nicht, wann Vamsi schlief und wann er nicht schlief, wann er sich badete und wann er sich nicht badete. Nicht. Jagannath Das Babaji war auch so. Der war einmal auf einem Madukari, das heißt, wo man zu den Haushältern geht, also sagt, und um etwas zu essen bittet. Da ruft man Madukari, Madukari, und da kommen die raus und geben, was sie haben. Und, aber das war in Navadvip, und da waren so ein paar Jungs, die nahmen Steine, warfen auf ihn. Jagannath Das Babaji schimpfte dann mit Krishna. Also Krishna, heute machst du es mir ja sehr schwer. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich mich bei Mutter Yashoda beschweren über dich. Nicht? Alles ist unter der Kontrolle von Vasudeva für solche Vaishnavas. Die sind transzendental, Katrin, aber wir müssen schon nach Brahmani, nach solchen Richtlinien handeln. Ja, nicht separat, du hast völlig recht. Diese Eigenschaften, das heißt Yasyasti Bhakti Bhagavatya Kinshana, diese Eigenschaften, selbst von den Halbgöttern, kommen automatisch in das Herz eines Menschen, der Krishna-Bewusstsein praktiziert. Aber wenn sie sich nicht entwickeln, muss man sich fragen, vielleicht mache ich was verkehrt. Ja, Habi. Ja. Wie kann man diese Beziehung zu Krishna zurückentwickeln? Habi erinnert sich an die Kind, wie man mit der Selbstverständlichkeit eines Kindes, hat man ja sich schon an Gott gewandt. Gott, wo ist mein Teddy? Nicht? Kennt ihr vielleicht. Nicht? Also, das war auch meine letzte Lösung im Leben, nicht? Als Kind, wenn nichts mehr klappte. Okay, es muss. Nicht? Wie kann man diese natürliche, fast kindhafte Beziehung entwickeln? Man muss Vertrauen entwickeln. Man muss Shraddha Devi. Shraddha heißt Vertrauen. Er wird auch als von Bhaktivinoda Thakur als Shraddha Devi, die Göttin des Vertrauens, einladen in seinem Herzen. Und das ist möglich, wenn man das Herz reinigt ein bisschen. Aber wie genau du das tun kannst, das gibt schon. Man kann das schon, also jetzt nicht denken, ach, jetzt wird das alles so schwierig, ich muss erstmal das und die Bedingung erfüllen. Das werden wir morgen machen. Ich kann jetzt unmöglich meine Geheimnisse preisgeben, sonst kommt niemand mehr. Nicht? wie man das so jetzt praktisch anfangen kann und nicht so wahnsinnig philosophisch ist, nicht? Wo man ja doch nur das Gefühl hat, ja, das kann man in der Vorlesung, kann man dazu einen Bezug finden, aber gib uns was für den Alltag, wenn ich vor den Herausforderungen des Tages stehe. Das kommt morgen. Erstmal heute, hoffentlich ist das gelungen, heute wollen wir einfach nur etablieren, wir haben eine Beziehung. Stellt euch bitte mal vor, das ist ein Beispiel, was ich gelesen habe bei Satsvarupa Maharaj. Stellt euch mal vor, ihr würdet merken, dass ihr eine Beziehung zu einer sehr wichtigen Persönlichkeit habt. Sagen wir mal, dass euer Vater ein sehr reicher Mann ist. Das ist etwas ganz Praktisches, weil viele von uns wünschen unbedingt, den Geldhebel ein bisschen zu erheben, um freier zu sein und mehr reisen zu können und vielleicht mehr Spenden geben zu können und so weiter. Und stellt euch das mal vor. Ihr habt das jetzt vergessen, ihr habt den Vater vergessen, aber euch informiert jemand, du, dein Vater ist ein Multimillionär und der will dir das geben, ich hab's gehört, der wundert sich, warum du nicht ankommst. Ja, sag mal, gib mir jetzt mal schnell seine Adresse, das ist hier ganz wichtig für mich. Man vergleicht vielleicht noch die Ziffern der Telefonnummern, um ja nicht verkehrt hier zu liegen. Nicht? Und dann ruft man, Daddy, hier ist dein ungezogener Sohn. Kann ich dich mal sehen? Ich habe da so ein praktisches Anliegen. Ja, komm doch, Mensch, ich habe nur gewartet, dass du mal wieder anrufst, Sohnemann. Und so weiter. Nicht? So ist das. Mit Krishna, diese Analogie des fast verlorenen Sohns hat Prabhupada auch in seinem Predigen gewöhnt. Wir sind uns nicht drüber bewusst, Krishna ist da. Ein Gebet, was ich im letzten Ferienlager gesprochen habe und was Sarvabhavana so gut fand, das werde ich nochmal jetzt wiederholen, ist: O Krishna, dein Name ist Bhaktavatsala, der Freund der Devotees. Denn jetzt so zwischen den Zeilen. Aber das ist ein bisschen schwierig, denn ich bin kein Devoti. Wenn ich das höre, werde ich schon inspiriert. Aber wenn ich höre, dass dein Name Diener Bandhu ist, der Freund der Gefallenen, dann werde ich total enthusiastisch, weil ich sehr gefallen bin. Nicht? So kann er der Devotee über Krishna meditieren. Ja. Krishna will uns seine Mercy geben. Prabhupada sagt er, mehr als dass wir zurückkommen wollen, will Krishna, dass wir zurückkommen. Nicht, dass ihr denkt jetzt, das ist spekuliert und stimmt nicht und kann man deswegen sofort vergessen. Wollen wir das hier sehen. Ja. Hier. Dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich ja gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. Das ist, wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, erstes Kanto, zweites Kapitel, Text 17. Ja. Erstaunliches Zitat, nicht? Ist es so, dass wir uns durch Frustration, also einem materiellen Konzept, eine Beziehung zu Krishna wünschen? Oder wenn wir uns eine Beziehung zu Krishna wünschen, ist das schon, also eine spezifische Beziehung, ist das schon ein Hinweis auf unsere ewige Beziehung? Sich für Krishna, Krishna zu wünschen, das kommt auf dem Pfad der Raganuga Bhakti zustande. Und Raganuga Bhakti fängt an dem, also spontane, hingebungsvollen Dienst, also extra so, so muss man es sagen. Raganuga bedeutet, dass man einfach nur hört über Krishna. Und durch dieses Hören über Krishna von selbstverwirklichten Seelen eine spontane Anziehung entwickelt. Diese Anziehung kristallisiert sich dann in Form von Lobha, einer intensiven Gier nach Krishna, einer so starken Begierde, dass man nichts anderes mehr will. Ananya Bhakti, nicht? Und dann wird man den Pfad des Raga Marga gehen, den Pfad der spontanen Hingabe zu Krishna. Und dem Beispiel der Ragatmika Bhaktas folgen, das heißt der großen Seelen, die Raga in ihrem Herzen haben. Und mit diesem Raga ist eine, ihre ewige, ist ihre ganz ewige Anziehung zu Krishna gemeint, die sie in einem der fünf Rasas haben. So, wir sind auf dieser Stufe erst dann, wenn wir spontane Anziehung zu Krishna haben und damit auch frei sind von Anathas, unerwünschten Angewohnheiten. Nicht? Raganuga fängt an von ab dieser Stufe der der Freiheit von Anathas. Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du persönlich noch einige Anathas hast, das steht mir nicht zu, das zu fragen, aber wenn du noch Anhaftung haben solltest und jetzt dir eine Beziehung wünschst zu Krishna, musst du davon ausgehen, dass es noch von einer Projektion des Geistes ist. Nicht, Prabhupada hat Prabhupads Zeiten, er hatte mal in Hyderabad gelectured und dann kam so ein Live-Member an das Mikrofon und sagte, ja, auch meine Großmutter hat ihre Beziehung zu Krishna schon. Krishna kommt immer und dann kommt so eine Wolke und dann gibt er ihr, sie ihm ihre Brust und dann saugt sie. Ja, ich bin fast gestorben vom dass Prabhupada sich das anhören musste. Das war so, wie das so kam, war so geschmacklos. Und du, Krishna, geh doch nicht zu einer alten Oma. Und es war einfach, wir wollen das nicht ausmalen jetzt. Nicht, das ist weltlich, eine weltliche Projektion. Nicht, das habe ich auch ein Zitat dazu, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Das kommt aber in den kommenden Attraktionen noch zur Geltung. Niemand sollte diese, seine ewige Beziehung für sich in Anspruch nehmen, solange er nicht befreit ist. Man sollte nicht künstlich versuchen, irgendeine mentale Beziehung zu Krishna zu entwickeln. Und deswegen sollten wir mit diesen Aussagen, da tut Srila Prabhupada in uns eine Sehnsucht erwecken. Oh yes, ich will meine Beziehung zu Krishna wieder erwecken. Ich möchte diese Beziehung haben. Das ist eine Sehnsucht und von dieser Sehnsucht fängt dann alles weitere an. Schon 66 predigt er dazu früher. Ja, weil das ist der Sinn und Zweck der Bewegung von Krishna-Bewusstsein, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu entwickeln. Du kannst deine Beziehung jetzt schon praktizieren als Dienerin. Nicht? Das ist, da gehst du niemals sich verkehrt, denn alle Beziehungen zu Krishna sind von dieser Strömung des Dienstes durchfüllt. So fangen wir alle im Dasyavasa an. Auf diese Weise in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert, erlangt der Mensch, beseelt durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn, Freiheit von der Verbindung mit Materie, Mukti, und entwickelt positives, wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. In der Bhagavad Gita, Erläuterung ist das jetzt, wird gesagt, dass unter vielen Tausenden von gewöhnlichen Menschen ein vom Glück begünstigter Mensch nach der Vollkommenheit des Lebens strebt. Die meisten Menschen werden von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit geleitet. Und daher befinden sie sich immer unter dem Einfluss von Lust, Begierde, Verlangen, Unwissenheit und Schlaflust. Es kommt also anscheinend von dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Unter vielen solchen menschenähnlichen Tieren gibt es vielleicht einen, der die Verantwortung des menschlichen Lebens erkennt und daher versucht, das Leben zur Vollkommenheit zu bringen, indem er die vorgeschriebenen Pflichten erfüllt. Und von vielen Tausenden solcher Personen, die auf diese Weise das menschliche Leben zum Erfolg geführt haben, besitzt einer vielleicht wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna. In derselben Bhagavad Gita 1855 wird auch gesagt, dass wissenschaftliches Wissen über Shri Krishna nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes Bhakti Yoga erlangt werden kann. Das Gleiche wird hier mit den oben stehenden Worten bestätigt. Kein gewöhnlicher Mensch, nicht einmal einer, der das menschliche Leben zum Erfolg geführt hat, kann die Persönlichkeit Gottes wissenschaftlich und vollkommen kennen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens wird erreicht, wenn man versteht, dass man keine Schöpfung der Materie, sondern in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen ist. Und sobald jemand versteht, dass er nichts mit Materie zu tun hat, lässt er von seinen materiellen Wünschen ab und wird augenblicklich als spirituelles Wesen belebt. Dieser Erfolg ist nur möglich, wenn man über den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit steht. Oder mit anderen Worten, wenn man aufgrund seiner Eigenschaften tatsächlich ein Brahmana ist. Ein Brahmana ist das Sinnbild. Jetzt hören wir mal, was ein Brahmana ist. Das ist inspirierend für diejenigen, die noch keine Brahmanas sind, und ernüchternd für die, die bereits die Brahmana-Einweihung erhalten haben. Ein Brahmana ist das Sinnbild der Sattva-Guna, der Erscheinungsweise der Tugend. Andere, die sich nicht in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, sind entweder Kshatriyas, Vaishyas, Shudras oder niedriger noch als Sutras. Der Brahmana steht daher wegen seiner guten Eigenschaften auf der höchsten Stufe des menschlichen Lebens. Man kann daher kein Gottgeweihter sein, wenn man sich nicht zumindest als Brahmana qualifiziert. Oh. Ein Gottgeweihter ist durch sein Verhalten schon ein Brahmana. Aber das ist nicht alles. Wie bereits zuvor gesagt, muss ein solcher Brahmana ein wirklicher Vaishnav werden, um tatsächlich auf die transzendentale Stufe zu kommen. Ein reiner Vaishnava hingegen ist eine befreite Seele und ist sogar zur Position des Brahmana transzendental. Auf der materiellen Stufe ist selbst ein Brahmana eine bedingte Seele, denn obwohl er auf der brahmanischen Stufe die Auffassung vom Brahman, das heißt von der Transzendenz, verwirklicht hat, besitzt er kein wissenschaftliches Wissen über den höchsten Herrn. Man muss sich über die brahmanische Stufe erheben und die Vasudeva-Ebene erreichen, um die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna zu verstehen. Die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes ist das Thema des Studiums der fortgeschrittenen Schüler, der spirituellen Nachfolger. Törichte Menschen oder vielmehr Menschen mit geringem Wissensumfang können den höchsten Herrn nicht verstehen. Und so interpretieren sie Krishna nach ihren jeweiligen Launen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass man selbst auf der Stufe eines Brahmana die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes nicht verstehen kann, wenn man nicht von der Verunreinigung durch die materiellen Erscheinungsweisen befreit ist. Wenn ein befähigter Brahmana ein wirklicher Vaishnava wird, kann er im beseelten Zustand der Befreiung erkennen, was der höchste Herr tatsächlich ist. Evam prasanamanaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Übersetzung. Auf diese Weise, in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert, erlangt der Mensch, beseelt durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn, Freiheit von der Verbindung mit Materie und entwickelt positives wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. In unserer Vorlesung Unsere Beziehung zu Krishna möchte ich von vornherein den Sinn erklären. Für einen Devotee und jeder, der den Hare Krishna Mantra chantet, ist grundsätzlich als Devotee zu betrachten. Für einen Devotee ist es total wichtig, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln. In meiner Kindheit sah ich einmal einen Film, der einen erwachsenen Mann zeigte, der sitzen geblieben war. Dieser Mann wurde dargestellt, er war noch in der ersten Klasse, das war ein bisschen übertrieben, und er saß jetzt als voll erwachsener Person vor so einem kleinen Kinderpult, auf so einem kleinen Stühlchen, an dessen beiden Seiten seine Gesäßhälften vorbeikamen. Also er war viel zu groß für das. Er war sitzen geblieben. Unser Kamala Kantat, der ein Lehrer ist an einer Schule in Zürich, wird diesen Film vielleicht jetzt vor sich sehen. Stell dir das mal vor, du hättest in deiner Klasse einen 60-jährigen alten Mann. Du hast, glaube ich, die pubertären Jugendlichen. Also stell dir das mal vor, in der ersten Klasse, der hockt da hinter so einem kleinen Tisch. Es ist einfach ein bisschen merkwürdig. So muss ich einen Devotee fühlen, der weiß von Krishna, aber noch nicht seine Beziehung zu Krishna entwickelt hat. Er ist noch nicht so weit gekommen, wie es wichtig ist in seinem Leben. Wir alle haben eine ewige Beziehung zu Sri Krishna. Jedes Lebewesen, so sagt Prabhupada in einer Vorlesung im Jahre 66, hat eine ewige Beziehung mit Krishna. Genau wie die Teile eines Körpers eine spezifische Beziehung mit dem Körper haben. Meine Hand ist ein Teil meines Körpers und hat eine ganz spezifische Beziehung zum Körper. Die Hand macht im Bezug zum Körper, schafft Gegenstände herbei, führt Nahrung dem Körper zu. Es tut eine ganz bestimmte Funktion. Meine Ohren sind ein anderer Teil meines Körpers. Und sie haben eine ganz spezifische Beziehung zu dem Körper. In ähnlicher Weise hat jedes Lebewesen eine spezifische Position in Beziehung mit Krishna. Im gegenwärtigen Augenblick sind wir bedeckt und wissen nicht, was unsere Beziehung ist. Doch wenn wir Fortschritt machen im Krishna-Bewusstsein, dann entwickelt sich das. Satsvarupa Maharaj hat es erklärt, er saß dabei. Seine Augen wurden groß und größer. Ich habe diese Beziehung mit Krishna als Freund, als Geliebter oder Geliebte. Das nennt man Svarup Siddhi, nämlich die Vollkommenheit unserer ursprünglichen Beziehung zu Krishna. Wenn immer große Seelen oder Acharyas in diese Welt hineinkommen, dann wecken sie die bedingten Seelen auf und sagen, du hast eine ewige Beziehung zu Krishna. 1968 gab Srila Prabhupada einmal eine Vorlesung und drückte in dieser Vorlesung, es war eigentlich nicht eine Vorlesung, er sprach mit Devotees persönlich aus, dass er unter Umständen einen Schüler sehr stark gestört hatte, fühlte sich ein wenig besorgt. Hoffentlich ist die Beziehung mit dem Schüler noch in Ordnung, denn er hatte etwas gesagt, was den Schüler sehr beunruhigt hatte. Dieser Schüler hatte große Anhaftung an seine familiären Beziehungen, an Vater, Mutter und an die Freundin der vergangenen, also bevor er zum Krishna-Bewusstsein kam. Und er hatte deswegen sehr gelitten im spirituellen Leben. Und Prabhupada hatte dann ihm gesagt, das sind keine wirklichen Beziehungen in dieser Welt. Diese Beziehungen sind sind nur nach dem Kleid her. They are only dress relationships. Und jenseits von der Bühne bestehen diese nicht mehr. Wir können uns das gut vorstellen anhand des Theaterstückes, was wir gestern gesehen hatten. Da war eine Darstellerin, unsere Shrikama, also glänzend gespielt, das hat noch lange nachgeheilt. Die Zeit, nicht, die sich dann umwandelte in den alles verschlingenden Tod. Und der andere Darsteller, Atmadhara Prabhu, war ein verrückter Wissenschaftler, der die Zeit besiegen wollte. Es kam denn gut raus, als er die Zeit runterdrücken wollte, indem er das Elixier der Unsterblichkeit, ein alter Traum der Wissenschaft und übrigens auch der Alchemie, finden wollte. Und sie haben sich auf der Bühne begegnet in einer bestimmten Beziehung. Plötzlich hat Shrikama Atma da in die Arme genommen, in die einschläfernden Arme des Todes, und er ist dann gestorben. Nun, das ist nur eine Beziehung, die sie auf der Bühne haben, hoffentlich. Sie sind Eheleute mit einer gut funktionierenden spirituellen Ehe, und diese Beziehung, die sie auf der Bühne haben, war nur vorübergehender Natur, dass also ja Shrikama also den Atmadhara getötet hat, wenn wir es jetzt mal so ganz sagen. Hier war ein kleiner Tod auf der Bühne gestern, sehr heavy, nicht? Also das ist nicht im wirklichen Leben so. Es gibt manchmal solche blöden Sachen im Blick oder im deutschen Äquivalent der Bild-Zeitung. Man erwürgte seine Geliebte in früher Morgenstunde mit einem Strumpf. Das sind sehr leidvolle Sachen. So, das ist nicht im Leben von Shrikama und Atmadhara so. I'm very sorry, hoffentlich fühlt sich keiner betroffen durch diese Veranschaulichung eines Themas. So gibt es Beziehungen in dieser Welt. Das sind Beziehungen auf der Bühne unseres Lebens, die durch unseren physischen Körper, dem Gewand der ewigen Seele, gekennzeichnet sind. Nicht? Sie sind zeitweiliger Natur. Aber die Acharyas sagen, du hast eine ewige Beziehung zu Krishna. Die musst du entdecken. Auch im Sommer 66 hat Prabhupada gesagt, bist du frustriert in deiner Freundschaft? Come on, schließe Freundschaft mit mir, so spricht Krishna. Bist du enttäuscht und hast keinen guten Meister abgekriegt? Come on, diene mir und ich werde dein guter Meister. Bist du enttäuscht in der Liebe zu deinem Sohn? Habe mich als deinen Sohn. Also sagt er zu den Müttern und den Vätern und erklärten, in dieser Welt sind wir manchmal enttäuscht mit unseren Söhnen und Töchtern. Wir erwarten etwas von ihnen und wenn sie erwachsen werden, dann gehen sie ihren eigenen Wegen nach und wir sind enttäuscht. Akzeptiere Krishna als Sohn und er wird dein gehorsamster Sohn sein. Als er zum Beispiel diese Rolle vor Yashoda spielte. Akzeptiere Krishna als deinen Ehemann